Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit dem Q&A für heute loslegen, ein kurzer Hinweis auf den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, die Coro Drogerie. Ihr wisst ja, dass ich schon sehr lange mit der Coro Drogerie zusammenarbeite. Die haben einfach geile Produkte. Und aktuell nutze ich ein Produkt, das ich euch auf jeden Fall empfehlen wollte, sehr, sehr oft, eigentlich fast täglich. Und das ist der gepuffte Bio-Dinkel. Das ist im Endeffekt so ähnlich wie Kellogg's Max, kennt ihr vielleicht, diese Honig-Smacks. Und dort ist, glaube ich, gepuffter Weizen, also die benutzen, glaube ich, Weizen, ist ähnlich so von der Konsistenz und sieht eigentlich 1:1 aus wie der gepuffte Bio-Dinkel. Der gepuffte Bio-Dinkel ist halt cool, weil das könnt ihr euch irgendwie selber anmischen, irgendwo dazugeben. Das hat viel Volumen, ist ballaststoffreich, 14 Gramm Protein pro 100 Gramm finde ich auch nicht schlecht. Ich finde es einfach so ein geiler Zusatz, wenn man sich irgendwie ein Müsli macht, um nochmal den Kaloriengehalt ein bisschen nach unten zu bringen oder irgendwie in Joghurt oder Quark rein. Ist einfach so ein universelles Produkt. Wenn ihr das zu Hause habt, könnt ihr das immer irgendwo reingeben. Gerade wenn ihr nochmal ein bisschen Volumen in der Mahlzeit reinbringen wollt, empfehle ich euch ja immer. Finde ich ein richtig geiles Produkt. Schaut einfach mal vorbei auf der Coro Drogerie www.corodrogerie.de. 5% sparen mit Kilian 5. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Letzte Woche gab es keine Podcast-Folge, ist einigen aufgefallen. Ich kriege dann immer fleißig DMs von euch, wenn keine Podcast-Folge am Sonntag rauskam. Ist ja eigentlich so im letzten halben Jahr ganz, ganz selten der Fall gewesen. Aber ich habe euch ja schon in den vergangenen Folgen immer wieder mal gesagt, dass ich gerade an einem Projekt arbeite, das gerade so in der Finalisierung ist. Und deswegen gab es letzte Woche keine Folge, weil ich da einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren musste. Dauert nicht mehr lange, dann ist das alles ready für euch, weil das ist ja auch was für nur für euch eigentlich im Endeffekt. Also ihr profitiert dann auch davon, deswegen ist es hoffentlich okay, wenn ab und zu mal keine Podcast-Folge in jeder Woche kommt. Dauert aber nicht mehr lange und dann gibt es wieder mindestens eine Folge pro Woche. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass im Coaching bald die Plätze begrenzt werden aufgrund dieses Projekts einfach, weil ich dann da auch immer viel, viel Zeit investieren werde und dementsprechend auch meine Coaching-Kapazitäten runterschrauben muss. Und das werde ich jetzt dann schon langsam anfangen, weil ich natürlich auch klar dann immer ein bisschen im Voraus planen muss, weil man ja dann nicht nur sagt, okay, ich bin jetzt einen Monat im Coaching, sondern meistens ein bisschen länger. Und dann, klar, muss ich das natürlich schon vorher berücksichtigen und nicht erst dann, wenn das Projekt ready für euch ist. Dementsprechend kann es sein, dass die Plätze bald begrenzt werden. Es kommt jetzt auch immer wieder öfter die Frage, weil ich es in Instagram oft behandelt habe, ob man auch eine PSMF, also so eine Protein Sparing Modified Fasting Diät, also so eine High-Speed Diät, die einfach ziemlich schnell Fettverlust bringt, aber schon extremer ist, ja, haben wir auch hier schon ein paar Mal besprochen, ob ich die auch im Coaching betreue, auf jeden Fall, weil ich finde, gerade sowas entfaltet erst die richtige Wirkung, wenn man es mit einer professionellen Betreuung macht, weil da können schon ein paar Hürden auf einen zukommen. Und dann hat man da einfach jemand an der Seite und ich mache es im Coaching aktuell extrem oft, auch in abgewandelten Formen, wo wir dann das mit Calorie Cycling kombinieren, also dann mit einer PSMF sozusagen ein normales Defizit erreichen oder eben ein volles PSMF nutzen. Also ich nutze es aktuell tatsächlich sehr, sehr oft, weil ich dann auch natürlich oft dann selber die Anfrage bekomme und dann sage ich, klar, komm, lass mal probieren. Aber ich initiiere das auch oft selbst, weil es einfach super, super funktioniert. Also bis jetzt noch keine einzige negative Situation gehabt, weil wir da einfach eine sehr, sehr gute Strategie haben, mit der wir da fahren. Deswegen kann man das auch im Coaching wahrnehmen. Und letzter Punkt, bevor wir loslegen, bitte gebt mir mal Feedback, ob euch die Pausen, die wir zwischen den Übergängen bei einem Q&A, bei einzelnen Fragen oder wenn wir ein Thema in der Podcast-Folge behandeln, da mache ich immer so kleine Übergänge rein, ja, also so einen kleinen Soundeffekt, um das einfach so ein bisschen abzutrennen voneinander. Findet ihr das unpersönlich? Also stört euch das irgendwie? Ich merke das nämlich selber manchmal bei Podcasts, dass so Schnitte im Podcast irgendwie, das nimmt so die Persönlichkeit aus der Sache und das hatte ich ja in der Vergangenheit nie gemacht, also ich nehme ja immer One-Taker auf, ich schneide eigentlich nie was raus, außer ich, keine Ahnung, Tür klingelt mal oder ja, ich komme komplett aus dem Thema raus, so komplett aus dem Konzept oder ich verspreche mich extrem, aber selbst dann merkt ihr ja, ich spreche eigentlich normal weiter, weil ich finde, das ist authentischer und das ist ja auch unnötig, das irgendwie rauszuschneiden. Aber diese Audioschnipsel, um das zu trennen, finde ich eigentlich ganz cool, weil das trennt das alles so ein bisschen ab, vielleicht auch dann mental, wenn man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren muss und dann wie so einen kurzen Break hat, okay, jetzt kommt ein neues Thema. Ich weiß nicht, ob es euch stört, ob ihr es unpersönlich findet, deswegen gebt mir da bitte mal Feedback per DM, also auf Instagram, mir einfach schreiben, ob euch das stört oder ob euch es gar nicht aufgefallen ist. Vielleicht stört es euch jetzt, nachdem ich es gesagt habe. Wäre ein bisschen blöd von mir, aber ich glaube, dass es euch, wenn dann, nicht juckt oder es stört euch nicht so. Deswegen gebt mir da am besten Feedback per DM oder noch lieber über die Spotify-Feedback-Funktion, wenn ihr da auf einer Episodenseite seid, also wenn ihr auf die Episode draufklickt und nicht nur in dieser Übersicht, wo alle Episoden sind und auf den Play-Button klickt, sondern wenn ihr auf die Episode draufklickt, dann habt ihr ja nochmal die Beschreibung und alles und dort ist ja dann unten immer dieser Part Fragen und Antworten. Da poste ich dann auch immer, wenn ihr mir irgendwie Feedback gibt, so ein paar Sachen rein, also was ihr reingeschrieben habt. Und da könnt ihr mir auch einfach mal Feedback reinschreiben, weil da habe ich es dann immer speziell zu der Folge oder wie gesagt per Instagram DM. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal testweise diese Folge ohne Pausen und würde sagen, wir starten direkt ins Q&A rein. Ich habe mir ein paar Fragen für euch rausgesucht, die ihr mir wie immer über Instagram stellen konntet. Und da war Frage Nummer 1. Wieso ist es so wichtig, als Frau genug Fett zu sich zu nehmen? Klar, das wird jetzt immer häufiger auf Social Media behauptet, auch zu Recht, aber ich denke, die meisten, die das kommunizieren, wissen gar nicht, was der Grund dahinter ist, sondern das ist halt oft so dieses, ja, gerade so diese typischen Fitfluencer, die reden das dann oft, glaube ich, einfach nur nach und wissen eigentlich gar nicht, okay, wieso behaupte ich jetzt gerade, dass eine Frau unbedingt viel mehr Fett zu sich nehmen muss. Das ist was, was mich tatsächlich sehr, sehr oft stört, dass auf Instagram viele immer so absolute Aussagen bringen, ohne ein Stück Plan von der Literatur oder Mechanismen dahinter zu haben. Und ich selber bin immer bei sowas, also wenn ich zu einem Thema nichts weiß, extrem vorsichtig, weil eigentlich, man will sich ja auch für die eigene Integrität nicht selber so angreifbar machen und man will ja auch nichts Falsches kommunizieren. Also selbst, es kann ja mal passieren, dass man, das ist bei mir auch so, dass man irgendwie gar nicht so nachdenkt, okay, was für Auswirkungen hat das jetzt, was ich kommuniziere? Das ist tatsächlich so, das darf man auch nie vergessen, dass, wenn man jetzt irgendwie auf Social Media aktiv ist, dass man nicht in jeder Sekunde an alles denkt. So, das heißt, es finde ich, kann schon mal passieren, aber trotzdem habe ich dann bei mir immer, selbst in diesen Situationen, eben diese kurzen Warnsignale, hey, willst du, dass das an deiner eigenen Integrität rüttelt sozusagen? Und allein das ist auch so ein bisschen das, was mich dann davon abhält, aber so und so versuche ich auch immer aktiv nichts zu kommunizieren, wo ich nicht wirklich weiß, wovon ich rede. Und ich hoffe, das merkt ihr auch immer, dass ich ja auch immer versuche, dann alles zu begründen, genau aus diesem Grund, weil ich finde, das hilft euch ja auch extrem, die Informationen, auch die ihr von mir bekommt und von anderen, zu entschlüsseln, weil das war ja was, mit dem ich immer gestruggelt habe, als ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Fitness-Thema auseinanderzusetzen. Ich wusste gar nicht, wenn jemand eine Aussage getätigt hat, weil ich das damals noch nicht selber entschlüsseln konnte, okay, wieso behauptet die Person das jetzt oder kann ich dem glauben, weil die Person sagt das und die Person sagt das. Das, als ich jünger war, hatte ich extrem das Problem und das möchte ich euch eben nehmen, dieses Problem, in dem zumindest ich, was die anderen machen, kann ich nicht mehr beeinflussen, aber dass ich zumindest meine Sachen begründe, damit ihr dann auch meinen Aussagen mehr Vertrauen schenken könnt, weil das Letzte, was ich machen will, ist, euch durch meine Aussagen verwirren, wenn ihr vielleicht von einer anderen Person, in derer Kompetenz ihr auch vertraut, gibt's ja oft, das, also kriege ich oft mit, wenn ihr mir irgendwie von irgendwelchen anderen Leuten Stories oder Posts oder so schickt auf Instagram oder eine Frage hier im Podcast kommt und ich merke, ihr vertraut der Kompetenz von der anderen Person auch, aber ihr wollt auch meine Meinung dazu wissen und oft ist meine Meinung dann auch eine andere. Und weil ich dann eben verstehe, dass ihr diese Diskrepanz habt, welcher Person soll ich jetzt glauben, Kilian oder der anderen Person, begründe ich meine Position immer mit Datenlage, so gut ich kann oder zumindest mit anekdotischer Evidenz, also mit Erfahrung, wenn es vielleicht gar keine Datenlage gibt oder es irgendwie ein bisschen ein abstraktes Thema ist. Und das mache ich genau aus dem Grund, damit ihr dann eben nicht vor der Entscheidung steht, glaube ich jetzt Person A oder Kilian, so, sondern okay, das, was Kilian sagt, sagt er aus dem Grund und ich, jetzt verstehe ich, wieso ich das vielleicht glauben sollte, wenn ich das begründe. So. Deswegen mache ich das. Und jetzt wieder zurück zur Frage, Fett für Frauen, wieso ist das so wichtig? Und wie gesagt, es ist der richtige Trend, dass viele das behaupten, aber ich glaube, die wenigsten erklären, wieso ist es überhaupt relevant. Und es ist auch tatsächlich nicht immer relevant, weil wenn ich zum Beispiel eine kurze Phase habe, zum Beispiel in einer PSMF, die ich jetzt vorhin im Intro angesprochen habe, da geht man mit dem Fett extrem weit runter. Aber das ist ja auch nur für einen kurzen Zeitraum so. Und der Zeitraum von der Intervention spielt immer eine große Rolle. Also ob ich jetzt ein krasses Defizit fahre für eine Woche oder für 6 Wochen, ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und beim Fett ist es eben so, dass das Nahrungsfett an der Synthese von Hormonen wie Testosteron, Östrogen und Progesteron beteiligt ist. Und das ist ja für Frauen extrem wichtig, dass gerade die Produktion von Östrogen und Progesteron, dass die richtig abläuft. Und da ist Fett eben stark beteiligt. Das heißt, Nahrungsfett ist da schon mal von diesem Gesichtspunkt her sehr, sehr relevant. Und auch die Modulation der Cholesterinproduktion in der Leber, Entzündungsreaktionen im Körper, das wird alles durch Fettzufuhr beeinflusst. Das heißt, gesundheitlich gesehen, gerade auf einem langen Horizont, ist es deshalb wichtig, weil das können eben andere Makronährstoffe nicht ersetzen, diese Funktionen. Ja, nicht komplett. Deswegen ist es halt immer sinnvoll, die Fettzufuhr nicht zu niedrig zu halten. Was auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass Frauen während dem Training viel Fett aus Fettsäuren, die im Blutkreislauf sind, benutzen. Hatten wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge besprochen. So, und da das eben Fett aus Fettsäuren, die im Blutkreislauf sind, die natürlich auch in den Blutkreislauf freigegeben werden können aus dem Körperfett, ja, aber die auch, also wie viele Fettsäuren im Blutkreislauf zirkulieren, hängt natürlich auch von der Nahrungsfettzufuhr ab. Und wenn die sehr, sehr niedrig ist, dann ist im Endeffekt die Energiebereitstellung im Training nicht optimal gedeckt. So, das heißt, dass dann die hormonelle Regulation, Immunsystem, Speicherung von intramuskulärem Fett und so weiter nicht optimal abläuft. Wir wollen aber, dass es optimal abläuft. Und dementsprechend ist eine moderate oder höhere Fettzufuhr sinnvoll, damit eben die Energiebereitstellung, gerade wenn man Sport macht, optimal ist. Und deswegen muss man da auch eben Nuancen betrachten, weil eine Person, die vielleicht gar keinen Sport macht und erstmal nur die Ernährung umstellt, und vielleicht auch sehr, sehr übergewichtig ist, da würde ich sagen, ist die Fettzufuhr tatsächlich erstmal gar nicht so relevant. Und deswegen darf man eben nicht so absolute Aussagen treffen, sondern finde ich, muss das auch immer ein bisschen einfach ganzheitlich erklären. So. Und gerade wenn man viel Sport macht oder auch Krafttraining, gerade in diesen Phasen, da ist es dann auch wichtig, dass einfach die Energiebereitstellung ordentlich ist und die funktioniert einfach mit einer moderaten Fettzufuhr, gerade auf einen längeren Zeitraum betrachtet, deutlich besser. Klar, Nährstoffe werden auch teilweise aus der Nahrung viel, viel besser aufgenommen, wenn das Nahrungsfett passt. Und dementsprechend ist es eben wichtig für Frauen, dass sie genug Fett zu sich nehmen. Frage Nummer 2. Wie sollte man am besten vorgehen, wenn man einen Tag richtig versagt hat? Also ich würde erstmal so dieses Wort Versagen streichen, weil das ist ja schon sehr, sehr extrem. Und die wenigsten Sachen macht man ja auch irgendwie mit Absicht. So, das ist ja immer, finde ich, auch eine Frage der Intention. Ja, wenn ich einfach irgendwas nicht so gut hinbekomme, dann muss ich ja eher so ein bisschen auf die Suche gehen, was ist da der Grund dafür? Und es gibt natürlich Situationen, wo Menschen Sachen ändern wollen, aber es einfach nicht hinbekommen, weil sie vielleicht einfach nicht die Wichtigkeit für sich selber erkannt haben oder tatsächlich einfach zu locker mit sich sind. Das muss man schon berücksichtigen. Aber meiner Erfahrung nach ist es ganz, ganz oft der Fall, dass jemand was umsetzen will, aber es einfach nicht hinbekommt, weil die Strategie oder die Sachen, die man implementiert, nicht korrekt sind. Und da ist Versagen das total falsche Wort, weil es ist ja so, dass man es will. Und gerade wenn man das dann so auch sich fragt, so okay, was habe ich hier falsch gemacht und jetzt habe ich versagt, dann zeigt es ja schon, dass es einem wichtig ist. Und es zeigt ja auch schon tendenziell, dass man vermutlich schon was da rein investiert in die ganze Sache und das nicht einfach so Larifari macht. Also das ist schon wichtig, dass man das trennt. Wann kann ich wirklich kritisch zu mir sein und sagen, hey, ganz ehrlich, jetzt hast du die letzten 2 Wochen, wenn du das und das umsetzen willst, das wirklich viel zu locker gemacht. Das, finde ich, muss man schon berücksichtigen, aber in den meisten Situationen ist es eben nicht der Fall. Und wenn es eben nicht der Fall ist und man so einen scheiß Tag hat, in Anführungszeichen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man diesen Tag nicht nutzt, um das Selbstbewusstsein weiter nach unten zu drücken, sondern dass man versucht, möglichst objektiv zu analysieren. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Part, den ich im Coaching immer dann mache, dass wir analysieren, lernen und dann verbessern. Ja, also wir schauen erstmal, okay, was ist denn wirklich genau an diesem Tag passiert? Was ist am Tag davor passiert? Was ist an dem Tag speziell passiert? Haben wir irgendeine Gemeinsamkeit, die wir vielleicht in der Zukunft erkennen können oder auch in der Vergangenheit? Ja, dass wir sagen, okay, das ist jetzt schon zum 3. Mal passiert, immer wenn das und das und das war. Das heißt, auch so Gemeinsamkeiten erkennen, so Muster herausfinden, aber auch einfach den einzelnen Tag analysieren, auch denken oder analysieren, wie man gedacht hat. Ja, was war so der Auslöser dafür, dass du dann an diesem Tag das komplett versaut hast, dass du vielleicht in so eine Alles-oder-Nichts-Einstellung reingegangen bist. Und dann, nachdem du das analysiert hast und wirklich mal auf die Situation geschaut hast, weil das machen wir oft nicht, da haben wir schon mal in der Podcast-Folge ausführlich drüber gesprochen, wir entscheiden uns immer viel zu schnell, okay, das ist passiert, jetzt muss ich sofort das machen, anstatt mal einen Schritt nach hinten zu gehen, zu analysieren, okay, was war hier los, was habe ich gemacht, wirklich mal ins Detail gehen und dann einen Plan zu machen und im Endeffekt daraus zu lernen und das Ganze zu verbessern. Weil wenn du irgendwas nicht so gut gemacht hast, dann heißt es nicht, dass du es schlecht gemacht hast, sondern dass du es einfach besser machen könntest. Und du musst auch immer Gegebenheiten berücksichtigen. Deswegen ist das Analysieren so wichtig. Weil es kann eine Situation aufkommen, wenn wir uns zum Beispiel mal einfach das Versagen oder diesen schlechten Tag in Bezug aufs Essverhalten anschauen. Du machst vielleicht eine Diät, willst ein Defizit einhalten, dann ist irgendwie Samstag. So. Am Freitag davor hast du vielleicht einen stressigen Tag beim Arbeiten gehabt, vielleicht ist noch irgendwas Privates passiert, was dich vielleicht ein bisschen belastet hat, du bist vielleicht allgemein gerade nicht so gut drauf, hast vielleicht auch davor schon lange am Stück ein Defizit eingehalten, warst vielleicht ein bisschen zu streng zu dir, dann kommt der Samstag, es ist irgendwie schönes Wetter, dann kriegst du spontan eine Einladung irgendwie zum Grillen, dann kommst du beim Grillen an, dann trinken auf einmal alle Alkohol, dann willst du dich nicht ausgrenzen, dann trinkst du mit, dann denkst du dir, ach scheiße, jetzt bin ich heute voll über meinen Kalorien, dann artet das alles aus. Und so kann ein Tag eine ganz komplett andere Dynamik entwickeln, als du es geplant hattest. Und dann sagst du zu dir, okay, ich habe voll versagt, den Tag versaut, obwohl ganz, ganz viele Faktoren da reingespielt haben, dass dieser Tag nicht so gut gelaufen ist. Wenn du vielleicht im Vornherein nicht so restriktiv gewesen wärst und vielleicht eine Calorie-Cycling-Methode benutzt und im Endeffekt durch in einer ganz anderen Ausgangssituation da reingehst, wenn du eine Stresskompensation machst, sodass du diesen Freitag, der dich dann extrem stresst, ganz anders aufnimmst, weil du schon mit einer entspannten Situation in diesen Freitag reinkommst und nicht schon am Anschlag bist sozusagen am Freitag, weil du eben Montag bis Donnerstag täglich deinen Stress kompensiert hast, dann kommst du am Freitag in eine ganz andere Situation rein, dann belastet dich das gar nicht so, dann belastet dich auch die private Situation am Freitag gar nicht so und dann am Samstag, wenn dann irgendwie spontanes Trinken ansteht oder Grillen oder so und du bist darauf vorbereitet, hast eine Strategie zur Hand, wo du im Endeffekt Calorie Cycling benutzen kannst, auch mal einen höheren Tag hast und so weiter. Wenn du diese ganzen Gegebenheiten veränderst, dann wird das vermutlich kein Alles-oder-Nichts-Tag. Aber die Intention, die du in beiden Situationen hattest, war ja die gleiche und vermutlich auch so ein bisschen deine Motivation und wie du über das ganze Thema denkst. Aber die Tage haben verschiedene Enden sozusagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du nicht sagst, ich habe jetzt versagt, sondern ich habe es einfach nicht korrekt gemacht und ich kann es für mich selber leichter machen. Darum geht es ja auch immer, dass man sich selber ein Stück leichter macht, sich selber entgegenkommt und so ein bisschen nach dem Prinzip geht, work smart und hard und nicht nur work hard. Und deswegen muss man solche Situationen immer analysieren, weil ich hoffe, dass euch jetzt durch dieses Beispiel relativ schnell klar geworden ist, dass eine Situation auf zwei Arten enden kann, obwohl man die gleiche Intention hat, die Strategie, was man davor macht, alles, was so das ganze Thema umfasst, ist extrem relevant und nicht nur, wie ich eine Situation dann akut handle. Das kann dann schon auch eine Rolle spielen, wie ich mich entscheide und was für Entscheidungen ich treffe, aber im Endeffekt spielt das auch, was du davor machst, ja, so präventiv eine extrem, extrem große Rolle. Und deswegen nochmal, was solltest du machen? Analysieren, lernen, verbessern. Und ja, einfach die Situation das nächste Mal besser handeln als zuvor. Frage Nummer 3. Ist das Proteinziel oder das Defizit wichtiger beim Abnehmen? Ganz klar, wenn du Fett verlieren willst, das Defizit. Natürlich kommt dann immer die Frage, okay, das ist ja immer so ein hypothetisches Szenario. Ich bin an Tag X und habe, also das war auch noch ein bisschen zusätzlich formuliert in dieser Frage, ich habe es ein bisschen kürzer formuliert, im Endeffekt, wenn ich dann das Proteinziel nicht erreicht habe und vielleicht irgendwie mir 40, 50 Gramm fehlen noch, um auf meine Mindestproteinzufuhr zu kommen, die wir ja dann erreichen wollen oder die meisten, damit sie eben diesen muskelschützenden Effekt haben oder vielleicht sogar Muskelaufbau beim Abnehmen. Was mache ich dann, wenn ich irgendwie noch, keine Ahnung, sagen wir mal, mein Ziel ist 1700 Kalorien an dem Tag und ich bin irgendwie bei 1600 Kalorien oder mach mal sogar, dass es leicht ist, wir sind bei 1700 Kalorien. So, ich bin satt, passt, Tag zu Ende und ich habe jetzt noch 30, 40 Gramm Protein, die ich auffüllen müsste, dass ich wirklich bei meiner Mindestzufuhr bin. Was mache ich? Bleibe ich jetzt im Defizit oder nehme ich jetzt nochmal Kalorien zu mir in Form von Protein, bin dann logischerweise nicht mehr im Defizit oder nur noch in einem leichten Defizit, je nachdem, wie hoch mein Kaloriendefizit an dem Tag ist. Oder bleibe ich jetzt so und gehe das Risiko sozusagen ein, in Anführungszeichen, dass ich etwas Muskelabbau habe. Und da muss man auch immer betrachten, wie war die Situation davor und wie wird sie danach sein. Ja? Und wie groß ist jetzt das Proteindefizit? Wenn es jetzt irgendwie 20-30% sind, die dir noch fehlen zu deinem Ziel, und wenn auch das Ziel vielleicht schon hoch angesetzt ist, dann würde ich sagen, sei ein bisschen entspannter. Wenn du aber eher niedriges Proteinziel angepeilt hast, vielleicht 1,6, 1,8 Gramm oder vielleicht sogar nur 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und du bist 50% weg von dem Proteinziel und es ist in der letzten Woche schon 2-3 Mal passiert, dann würde ich sagen, wenn dir deine Muskulatur wirklich wichtig ist und du wirklich viel Muskelmasse erhalten willst, dann mach vielleicht jetzt heute nicht unbedingt einen Tag im Defizit. Also da gehören viele Nuancen dazu. Denk da einfach ein bisschen mit gesundem Menschenverstand. Ja, ist es in der letzten Woche schon öfter passiert oder ist es jetzt der erste Tag von 7 Tagen, wo das passiert ist? Und ja, fehlen mir wie gesagt 20 Gramm Protein oder 50 Gramm Protein, also auch so ein bisschen prozentual denken, sind da jetzt noch 10-15%, die fehlen, und habe ich vielleicht ein extrem hohes Proteinziel? Das heißt, wäre es gar nicht so schlimm, weil ich komme trotzdem heute an dem Tag so auf 1,4, 1,5, 1,6 Gramm. Dann mach dir da keine Sorgen. Ja, wenn du aber eh schon als Ziel hast 1,4, 1,5, 1,6 Gramm und du bist an dem Tag nur auf irgendwie 0,8 Gramm Protein und das ist jetzt schon der dritte Tag in dieser Woche, klar, dann wäre es nicht schlecht, dass du eher sagst, heute kein Defizit, dafür ein bisschen mehr Protein. Aber tendenziell würde ich immer erstmal schauen, okay, muss ich jetzt wirklich, also vom Gedankenmuster her würde ich erstmal überlegen, Priorität Nummer 1, Defizit einhalten, weil das ist wichtiger beim Abnehmen. Ja, wir verlieren kein Fett, wenn wir nicht im Defizit sind, auch wenn das Protein noch so hoch ist, spielt keine Rolle. Aber wenn wir rechnerisch nicht im Defizit sind, verlieren wir kein Fett, das heißt, das ist Priorität 1. Und dann von dem aus nochmal runterbrechen, okay, wie waren die letzten Tage meiner Proteinzufuhr, so mache ich es jetzt auch in meiner Situation. Wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich wenig Protein habe und ich bin gerade nicht in der Diät, aber trotzdem, dann schaue ich, okay, wie waren die letzten Tage? Sollte ich jetzt nochmal extra Kalorien in Form von Protein zu mir nehmen? Ich schaue auch, wie waren die letzten Tage vom Training? Habe ich intensiv trainiert? Wenn ja, dann will ich nochmal mehr einen Fokus drauflegen. Wenn ich sage, hey, morgen habe ich eh vermutlich ein bisschen mehr Protein, weil ich irgendwie ein bisschen anders esse oder so. Aber wenn ich dann morgen weiß, ah, morgen wird vielleicht auch wieder ein Tag, wo ich ein bisschen weniger Protein esse, dann würde ich sagen, ja, heute ein bisschen mehr Protein. Also da einfach so ein bisschen den gesunden Menschenverstand benutzen. Nächste Frage war, was sind die besten Übungen, um Klimmzüge zu lernen? Hab da schon mal ein Instagram-Reel hochgeladen. Das heißt, einfach da vielleicht auf meinem Instagram-Account vorbeischauen, habt ihr nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Nummer 1, was ich euch empfehle, sind Australian Pull-Ups. Die sind super für Beginner, weil da kann man so die erste Körperspannung aufbauen und den Bewegungsablauf von Klimmzügen ganz gut imitieren. Weil bei den Klimmzügen ist die Muskelmasse natürlich wichtig. Also es ist wichtig, dass ihr eine gute und ausgeprägte Muskulatur im Rücken habt, auch in den Armen, in den Unterarmen, auch eine sehr, sehr gute Körperspannung. Ja? Also logischerweise auch Muskulatur in der Rumpfregion. Das ist alles wichtig, aber Klimmzüge ist eine extreme technische Übung. So, und wenn ihr Klimmzüge lernen wollt und dann nur schweren Latzug macht, schweres Rudern und so weiter, das heißt, euch nur auf die Rückenmuskulatur konzentriert, aber gar nicht den Bewegungsablauf, den ihr dann ja braucht. Ja, also das wird ganz, ganz oft vergessen in dem Thema Bodybuilding, diesen sportspezifischen Bereich. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Turner eine bestimmte Übung besser machen will, dann ist es so, dass der die Übung einfach häufiger machen sollte. Oder wenn ein Fußballer härter schießen will, dann kann er schon mal an die Beinpresse oder den Beinstrecker gehen. Aber er sollte erstmal die Spezifität der Übung lernen, also einfach öfter zu schießen. So, und wenn ich schwimmen will und schneller schwimmen will, dann sollte auch meine erste Priorität immer das Schwimmen an sich sein, besonders die Art, mit der ich das schneller machen will. Und danach kommt dann dieses Assistance-Training. Und so ist eben auch bei Klimmzügen. So, man muss die Technik beherrschen. Und natürlich spielt da die Muskelmasse auch eine extrem große Rolle, aber das Gute ist, durch diese Übungen baut man auch logischerweise Muskelmasse auf. Bei Australian Pull-Ups haben wir eben den Vorteil, also im Endeffekt, um das easy zu beschreiben, ohne dass ihr es jetzt googeln müsst, wenn ihr so eine Multipresse habt oder irgendeine andere Stange in Squat Rack reinlegen könnt, dann kippt ihr euch im Endeffekt horizontal, ja, also ihr habt schon so eine 30, 40, 50 Grad Steigung im Oberkörper im Endeffekt, also ihr seid so ein bisschen schräg, das heißt, ihr hängt mit gestreckten Armen, Rücken ist zum Boden, hängt ihr von dieser Stange runter und dann zieht ihr euch zur Stange. Und ich merke gerade, während ich es beschreibe, vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn ihr es kurz googelt, nebenbei Australian Pull-Ups, oder wenn ihr im Auto seid, später kurz googeln. oder wie gesagt, bei mir auf Instagram vorbeischauen, da habe ich die Übung vorgemacht. Weil bei der Übung können selbst Beginner, die noch weit weg sind von einem Klimmzug, ja, in dieser vertikalen Bewegung, wo man sich komplett nach oben ziehen muss, können die schon mal erste Bekanntschaft machen mit dieser Übung. Und das Gute ist auch, man kann den Winkel ja vergrößern und verkleinern vom Körper. Und im Endeffekt, umso weiter aufrecht ihr seid, also umso weiter weg euer Oberkörper vom Boden ist, desto leichter ist die Übung. Das heißt, ihr könnt euch auch da steigern. Erstmal nur relativ, also dass ihr fast schon gerade mit dem Oberkörper steht und euch nur so hinzieht und dann immer weiter kippen, sodass die Übung auch immer schwerer wird. Und dann trainiert ihr eben auch gleichzeitig bei der Übung schön euren Rumpf, dass ihr komplett eine Körperspannung habt im Oberkörper. Ihr imitiert eben einen Klimmzug relativ gut, ohne dass ihr einen Klimmzug machen müsst. Nummer 2. Latzug am Kabel, aber eben kniend statt sitzend, weil wenn ihr sitzt, dann habt ihr eben eine starke Fixierung vom Oberkörper, was ich euch tendenziell empfehlen würde, wenn ihr den Rücken trainiert, weil ihr wollt alle restlichen beteiligten Muskeln rausgehen, sodass wirklich der Oberkörper bzw. ja, Rücken und Bizeps und so weiter, was da alles an beteiligten Muskeln sind, ja ganz, ganz viele beim Latzug, was da mit eine Rolle spielt, dass ihr diese Muskeln trainiert. Aber wenn wir eben einen Klimmzug imitieren wollen, dann macht es Sinn, dass ihr euch hinkniet, ja, damit ihr dann die Körperspannung aufbauen müsst, auch wieder eine Rumpfregion und einen Klimmzug relativ gut nachahmen könnt. Und meiner Meinung nach die beste Übung Nummer 3 für Klimmzugbeginner sind negative Klimmzüge, weil du hast vielleicht noch nicht die Kraft, dass du dich so nach oben ziehen kannst, aber du kannst den exzentrischen Part der Übung trainieren und der stimuliert sehr, sehr viel Hypertrophie an den beteiligten Muskeln. Das heißt, du schaust, dass du irgendwie eine Erhöhung hast, auf die du steigen kannst und dann gehst du an die Klimmzugstange oder wo auch immer du das machst, gehst nach oben, ja, ohne eigene Kraft. Ja, deswegen auch die Erhöhung. Dann gehst du von der Erhöhung runter und lässt dich langsam zurück. Oder springst so ein bisschen nach oben, dass die Beine angewinkelt sind. Und dann kannst du dich ja auch ein bisschen runterlassen und dann im Endeffekt wieder auf deine Erhöhung draufstehen. So, dass du im Endeffekt nur den negativen Part machst. Dann gehst du wieder hoch, ohne dich hochzuziehen und lässt dich wieder kontrolliert langsam ab. Und das Gute ist, wir trainieren eben genau die Muskeln, die beim Klimmzug benutzt werden. Und wir können schon mal die Technik lernen. Ja, also wir kommen da relativ nah an den Klimmzug ran, ohne nach oben uns zu ziehen. Und das ist tatsächlich die Übung, die ich am ehesten empfehlen würde, wenn man Probleme hat, einen Klimmzug zu machen. Und dann natürlich ein ordentliches Rückentraining dazu. Und das Gute ist, in dem neuen Projekt habt ihr dann auch die Möglichkeit, genau das zu machen. Also da wird es dann auch was Spezielles geben für den Klimmzug, speziell für den Rücken und so weiter. Also dann kriegt ihr genau da so eine Anleitung, um dann eben Klimmzüge zu lernen. Weil ganz ehrlich, das ist, oft wird es so ein bisschen als, es ist so wie so der heilige Gral mittlerweile. Ich finde es aber cool, dass auch gerade viele Frauen Klimmzug lernen wollen. Aber es wird so als, boah, voll krass und das ist so schwierig. Aber ganz ehrlich, wenn ihr es richtig macht, dann kriegt ihr das wirklich richtig gut hin. Also ich habe in meiner Zeit, wo ich richtig, richtig viel Klimmzüge gemacht habe, ich habe damit 30 Kilo Zusatzgewicht und so weiter gearbeitet und ich habe jetzt keine Freak-Genetik. Also das ist wirklich auch gerade für eine Frau möglich, dass man 5, 6, 7 schöne Klimmzüge am Stück macht. Das ist für jeden drin genetisch bedingt. Und dann natürlich, wenn es mit Zusatzgewicht und so weiter geht, da sollte dann vielleicht schon ein bisschen bessere Genetik vorhanden sein oder sehr, sehr viel Ambition und auch viel Trainingserfahrung. Aber wirklich mal gerade so den ersten richtig sauberen Klimmzug zu schaffen, das ist kein Hexenwerk. Das kriegt ihr wirklich hin. Und wie, bald ist es soweit, erkläre ich euch. Und dann könnt ihr das auch in Form von einem richtigen Plan machen. Nächste Frage war, was tun, wenn man aufgrund einer Verletzung nicht trainieren kann, aber die Form halten will? Gibt einige Studien dazu, aber die Ergebnisse sind immer relativ schwer zu interpretieren, weil es verschiedene Messmethoden gibt und dann auch nicht immer ganz wirklich gut zu schlussfolgern ist, okay, was ist da jetzt wirklich passiert, was war jetzt wirklich der Muskelabbau und so weiter. Aber es ist definitiv so, dass wenn man länger nicht trainiert, dass man auf jeden Fall Muskelmasse abbaut. Gerade wenn man vielleicht nicht so viel Trainingserfahrung hat und vielleicht auch schon höheres Alter hat, dann steigt das Risiko, dass man eben schneller Muskeln abbaut. Ja, aber es ist einfach ein Fakt. Klar, wenn man nicht trainiert und irgendwie verletzt ist, dann wird man logischerweise irgendwann, gerade wenn das länger ist, irgendwie ja, 3, 4 Monate, wird man deutlich an Muskulatur abbauen. Aber ist jetzt auch nicht tragisch, kommen wir gleich dazu. Was ist aber der Hauptgrund dafür? Also ein Hauptgrund ist nicht unbedingt, dass viel Muskelmasse verloren wird, gerade in den ersten Wochen, sondern dieser flache Look, den ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr irgendwie im Urlaub wart, mal 2 Wochen keinen Sport gemacht habt oder krank seid und dann zurückkommt und das Gefühl habt, ihr habt irgendwie komplett die Form verloren und dann kennt ihr es vielleicht, dann seid ihr nach dem Urlaub 1, 2 Wochen oder nach der Krankheit 1, 2 Wochen wieder im Training dabei, trainiert richtig, ernährt euch gut und dann auf einmal denkt ihr, okay, ich sehe wieder aus wie davor. So. Und das ist oft, weil in dieser ersten Phase, wo ihr das Gefühl habt, dass komplett alle Muskeln verloren sind nach ein oder zwei Wochen, da der Grund dafür ist, dieser flache Look ist Nummer eins. Wenn ihr mit dem Training aufhört, dann gehen diese Muskelödeme, also Schwellungen im Muskel, die Ansammlungen von Flüssigkeit sind, die gehen zurück. Blutzirkulation wird vermutlich auch ein bisschen weniger in den beteiligten Regionen. Ja, und das weiß man ja auch, dass wenn ihr einen Muskel trainiert, dann ist der für ja, einen Tag ist der deutlich stärker angeschwollen. Also diese Muskelödeme, das ist der typische Pump, der dann auch logischerweise länger anhält. Und das Muskelglykogen, das auch viel, viel Wasser in die Muskelzelle reinzieht, ist natürlich dann auch leer, weil das wird irgendwann leer. Und wenn ihr dann euch nicht sportlich betätigt, dann hat der Körper keinen Grund, das erstmal in diesen Kapazitäten wieder vor aufzufüllen. Und das alles führt zu einem sehr, sehr flachen Look. Und dementsprechend habt ihr dann das Gefühl, okay, ich habe voll viel Muskelmasse verloren. Die Lösung dafür, also das ist ja erstmal so und so gar nicht schlimm. Ja, das ist einfach nur ein optischer Effekt, der dann auch sofort wieder rückgängig gemacht wird. Aber die Lösung für generell nicht so viel Muskelabbau ist Nummer eins. Falls du irgendwie zeitlich Probleme hast, irgendeine stressige Phase oder irgendwas anderes, irgendeine lange Reise, dann mach doch deutlich weniger Volumen. Wenn du normalerweise 3-4 Mal die Woche trainierst und du bist irgendwie, keine Ahnung, machst irgendeine Reise, bist 4 Wochen unterwegs und sagst aber, ah, ich würde schon ab und zu mal gern Sport machen, anstatt dir dann auch so eine große Aufgabe zu setzen, 3-4 Mal die Woche ins Training und dann merkst du, ah, es klappt gar nicht, dann lässt du es komplett sein, sag doch, ein richtig hartes Training, Ganzkörper die Woche, dann wirst du dir absolut keine Sorgen machen müssen wegen Muskelabbau. Nummer 2, versuch andere Aktivitäten zu machen oder leichtes Training, falls möglich. Du hast zum Beispiel eine Verletzung am Unterkörper, dann schau doch, dass du irgendwie ein bisschen Cardio am Rudergerät machst, so gut es geht, oder Krafttraining am Oberkörper. Gleiches ist, wenn du am Oberkörper verletzt bist, versuch in anderen Muskelregionen Training zu machen. Oder wenn du gar keinen intensiven Sport machen kannst, vielleicht wegen irgendeiner, keine Ahnung, irgendeiner OP, irgendwas gibt es ja oft, dass man nicht schwitzen darf, dann schau doch, dass du zumindest spazieren gehst. Ja, jegliche Form von Aktivität ist gut, um Muskelabbau zu verhindern. Ja, natürlich ist es ein großer Unterschied, ob du jetzt ein leichtes Training für den Oberkörper machst oder einen Spaziergang, logischerweise, aber manchmal sind wir ja begrenzt in dem, was wir machen können. Beim Protein, da habe ich definitiv meine Meinung geändert. Da habe ich euch früher noch empfohlen, wirklich hoch zu gehen von der Proteinzufuhr in solchen Phasen. Deckt die Studienlage aktuell nicht mehr so wirklich. Dementsprechend empfehle ich euch da, so bei 1,3, 1,4, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht euch mit dem Protein zu einfach zu befinden, so von der Höhe. Mehr wird nicht einen größeren Schutzeffekt bringen. Klar, wenn ihr eh gern proteinreich esst, dann ist es kein Risiko und dann ist es eher potenziell hilfreich. Aber es gibt eigentlich keine Datenlage aktuell, die das wirklich unterstützt. Dementsprechend würde ich da gar nicht so hoch gehen. Ganz, ganz wichtig, neutrale Kalorienbilanz. Also im optimalen Fall nicht im Defizit, auch nicht im Überschuss, weil Defizit ist das Problem. Wir erhöhen natürlich wieder das Risiko, dass wir Muskeln abbauen. Definitiv gerade in der Verletzungsphase sollte man, wenn einem die Muskelmasse wichtig ist, jetzt nicht unbedingt ins Defizit gehen. Plus meistens ist ja auch der Grund für die Verletzung oder der Grund für die Pause ist dann eine Verletzung, wie jetzt hier in der Frage. Dann solltet ihr auf keinen Fall im Defizit sein, weil ihr wollt ja, dass die Verletzung möglichst gut und schnell ausheilt. Und das klappt viel, viel besser mit einer neutralen Kalorienbilanz oder dann sogar, je nachdem wie schwer die Verletzung ist oder OP, was es auch immer war, vielleicht sogar ein Kalorienüberschuss. Und der Überschuss, jetzt mal abgesehen von der Verletzung, den würde ich euch tendenziell auch nicht empfehlen. Also in der Verletzung ja, aber wenn ihr irgendwie nur eine Pause macht oder keine Ahnung, was der Grund dafür ist, dann würde ich euch einen Überschuss auch nicht unbedingt empfehlen, weil ihr wollt ja auch nicht wirklich viel Fettmasse aufbauen in der Zeit. Und ihr braucht auch den Überschuss nicht, weil ihr keine wirkliche Muskelmasse aufbauen werdet. Das heißt, neutrale Kalorienbilanz, wenn dann Verletzung oder irgendwie OP, dann eher neutrale Kalorienbilanz plus ein paar 10-15% Kalorien drüber, also leichter Überschuss, dann seid ihr good to go. Und jetzt letzter Punkt, Muscle Memory. Ihr habt so Zellen, die heißen Myonuklei und das sind so die Kontrollzentren der Muskelfasern. Das heißt, wenn wir mehr von diesen Myonuklei haben, dann haben wir ein schnelleres Muskelwachstum. Und die diktieren dann eben auch, wie schnell ihr nach einer Sportpause wieder Muskeln aufbaut. Und weil diese Myonuklei erhalten bleiben, vermutlich, ja, das ist auch noch nicht 100% klar, haben wir eben diesen Muscle Memory Effekt, weil dann eben mehr von diesen Zellen da sind und dann schnellerer Muskelwachstum möglich ist. Jetzt wirklich relativ simpel gesagt, aber das ist so der Grund dahinter, dass dieser Muscle Memory Effekt da ist. Aber mal abgesehen von der wissenschaftlichen Literatur gibt es da genug Anekdotisches, dass so viele Leute davon berichten. Ich kenne es selber, ihr habt es vielleicht auch schon mal selber gehabt. Das ist auch nichts Unbekanntes, ja, bei den Leuten, die da vielleicht auch in der Branche arbeiten und viele Leute betreut haben, dass Personen, mal abgesehen von dem, was die wissenschaftliche Literatur zeigt, extrem schnell wieder Muskeln aufbauen nach einer Trainingspause. Und vermutlich sind eben diese Myonuklide die Gründe dafür. Aber das spielt jetzt, finde ich, gerade erstmal nicht so eine große Rolle, weil man das eben anekdotisch so extrem sieht und die wissenschaftliche Literatur das auch alles sehr, sehr gut unterstützt. Nächste Frage war, welche Kapselprodukte von Moore empfiehlst du bei unregelmäßigem Zyklus? Das halten wir jetzt relativ kurz, weil ich da gar nicht so viel dazu erklären möchte, weil es ja einfach nur eine Frage zu einem Produkt ist. Also erstmal nur unterstützend würde ich das immer machen. Ja, andere Interventionen wie Stressregulation, Energiebereitstellung, ja, und so weiter. Es wird dann auch bei mir in dem neuen Projekt für euch berücksichtigt, berücksichtige ich im Coaching immer, dass auch gerade nach der Diät die Energiebereitstellung, ja, die Energy Availability, da gibt es so einen Threshold, also so einen kritischen Wert, da gibt es zwei Werte. Und da ist wichtig, dass in der Diät wird man den leider oft unterschreiten, das ist einfach unvermeidbar, ist aber auch gar nicht so tragisch. Wichtig ist aber, dass man den nach der Diät nicht mehr unterschreitet und da wird es auch so eine Recovery Diet geben, dass man dann nach der Diät im Endeffekt mit diesem Wert wieder sicherstellt, dass der Periodenzyklus ordentlich abläuft. Ja, weil da muss man eben schauen, dass gerade diätgeschuldete Oligomenorrhoe, also so ein verschobener Zyklus oder eine Amenorrhoe, also ein komplett ausbleibender Zyklus, dass es relativ schnell wieder rückgängig gemacht wird. Und deswegen solche Interventionen, Stressregulation, Energiebereitstellung und so weiter, ist viel, viel relevanter als irgendwelche Supplemente. Supplemente sind aber unterstützend, auf jeden Fall spannend. Sprich da bitte mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, sprich da mit der Person drüber, wenn du so eine Amenorrhoe hast oder auch eine Oligomenorrhoe, also eine verschobene Periode, weil das ist ein Thema, das man definitiv nicht selbst in die Hand nehmen sollte. So. Nummer 1 Produkt, was bei Moore so ein bisschen zu Verwirrung führt, merke ich, weil das zwei Produkte sind. Das eine ist das Cycle Balance, das ist ehemals PMS Protect und das unterstützt eben bei negativen Symptomen der Periode, gerade in der PMS-Phase. Hunger, Energiekrämpfe und so weiter. Da sind ein paar Inhaltsstoffe, die auch evidenzbasiert sind, die eben da unterstützen können. Und das, was du dann eher bräuchtest bei einem unregelmäßigen Zyklus, ist das Female Protect. Du kannst die Produkte natürlich auch kombinieren. So. Und das Female Protect, das unterstützt eben bei unregelmäßigem Zyklus. Da sind die Hauptwirkstoffe L-Carnitin und Acetyl-L-Carnitin und die zeigen in Studien eine ziemlich positive Tendenz. Wie gesagt, bitte mit Arzt oder Ärztin besprechen, wenn du wirklich da Probleme hast, aber da ist dann das Female Protect das Produkt, das bei einem unregelmäßigen Zyklus Sinn macht, weil da eben, oder mehr Sinn macht logischerweise als das Cycle Balance, weil da eben dieses L-Carnitin und Acetyl-L-Carnitin drin ist, was in Studien eine ziemlich positive Tendenz zeigt. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung wegen einem Hinweis auf eine Aktion von More Nutrition. Da gibt es ab Sonntag, den 28.05. 11 Uhr bis den nächsten Sonntag, 4.06. um 10.30 Uhr, 20% Rabatt auf Chunky Flavor, das Süßungspulver von More Nutrition und Sirup, den kalorienfreien Sirup. Den gibt es im Staffelrabatt. Ich nutze ihn tatsächlich aktuell täglich. Da gibt es ein paar richtig gute Sorten und da kommt jetzt auch neu raus, der Sirup Johannisbeere ist eigentlich mein Favorite. Capri Orange finde ich auch noch richtig geil und die könnt ihr, wie gesagt, im Staffelrabatt bekommen. 1-9 Stück kriegt ihr 10% Rabatt, 10-19 Stück kriegt ihr 20% Rabatt und ab 20 Stück kriegt ihr 22% Rabatt. Findet ihr dann aber eh, wenn ihr auf die Aktionsseite geht. Es gibt auch Limited Editions, zum Beispiel Chunky Flavor Vanilla Chocolate Chip Cookie, habe ich auch schon probiert, finde ich auch richtig geil. Es wird auch bald eine Folge dazu geben, welchen Einfluss Süßgetränke auf die Körperzusammensetzung haben und generell auf die Sättigung. Und ich nehme schon mal vorweg, jetzt so ein kalorienfreier Sirup zeigt eine Tendenz für positive Veränderungen, aber die Ergebnisse sollten auch nicht überschätzt werden. Deswegen finde ich, ist sowas mehr eher so ein Lifestyle-Genussprodukt, also auch mehr für die Lebensqualität. Und bei mir ist halt so, ich habe manchmal Lust, irgendwas Süßes mit Kohlensäure zu trinken. Gerade irgendwie so zum Essen trinke ich das gerne. Und da ist logischerweise besser als jetzt irgendwie eine Fanta oder eine Cola zu trinken mit Kalorien. Da ist sowas halt super praktisch. Es ist aber nicht so, dass ihr davon einen extremen Effekt beim Gewichtsverlust erwarten solltet. Das werde ich dann in der Folge bald erklären. Aber ich finde es so für die Lebensqualität ein geiles Produkt und eine super Alternative. Gerade wenn man ab und zu mal ein bisschen Lust hat, irgendwas Süßes mit Kohlensäure zu trinken, kann man sich selber anmischen. Super praktisch. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Q&A. Nächste Frage war, wie schnell kann man Ergebnisse sehen, wenn man eher skinny fett ist? Also es kommt ganz, ganz stark auf die Genetik drauf an, weil das ist ja diese Phase, wo man wirklich zum ersten Mal oder vielleicht auch nach einer längeren Pause mit intensivem Krafttraining beginnen möchte. Und also Skinny Fat ist für mich dann auch wirklich die Definition, dass du noch nicht lange trainierst, weil sonst würdest du selber dich nicht so, ich mag das Wort zwar eh nicht, aber das beschreibt halt das für viele, dass sie dann gleich wissen, was damit gemeint ist. Im Endeffekt wenig Muskelmasse, relativ hoher oder höherer Körperfettanteil, ja, sodass es halt einfach nicht so ist, dass man jetzt irgendwie viel Muskelmasse mit ein bisschen mehr Körperfett hat. Einfach dieser Look wird immer als Skinny Fat beschrieben und da gehe ich dann immer davon aus, dass du auch noch nicht lange Krafttraining betreibst, also noch in die Beginner-Kategorie reinfällst, weil sonst hättest du ja eben nicht das, was du als Skinny Fat bezeichnest, dann hättest du ja schon mehr als skinny sozusagen. Ja, und deswegen kommt es da ganz stark auf die Genetik drauf an, wie schnell man Ergebnisse sieht. Weil wenn du eine sehr, sehr gute Genetik hast, sieht man ziemlich schnell Ergebnisse. Wenn du eine durchschnittliche hast, dann dauert es halt ein bisschen. Wenn du eine sehr schlechte Genetik hast, dann kann es halt deutlich länger dauern. Deswegen ist es extrem individuell. Also Muskelaufbau müsst ihr wirklich verstehen, ist ein sehr, sehr individuelles Thema. Werden wir auch mal in einer Podcast-Folge behandeln, weil die meisten sind schon in dieser mittleren Zone und dann sind ein paar am einen Extrem, also extrem positiv, extrem negativ, so von der Response. Und die meisten sind schon in der Mitte, aber auch in dieser Mitte gibt es schon große Unterschiede. Deswegen, also Muskelaufbau ist extrem, extrem genetisch bedingt. Deswegen kann ich nicht sagen, wie schnell. Aber ich kann dir empfehlen, was du machen solltest, wenn du in dieser Situation bist. Ich würde dir empfehlen, wenn du deine Körperzusammensetzung möglichst schnell ins Positive rücken möchtest, ja, also mehr Muskelmasse, weniger Körperfett, dann kannst du das in dieser Situation tatsächlich gleichzeitig machen. Wird es dann auch in einem neuen Projekt als Möglichkeit geben, dass man eben in so eine Art Body Recomposition geht. Das heißt, hier würde ich dir empfehlen, kleines Defizit, 10-20%, hohe Proteinzufuhr, mindestens 1,6, 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, eher am höheren Ende, weil wir wollen da ja möglich jedes Potenzial mitnehmen, plus wir sind ja in einem leichten Defizit und dann ganz, ganz wichtig, Krafttraining mit Fokus auf Steigerungen. Und wenn du das alles kombinierst und es auch wirklich konsequent und beständig machst, und da spielt natürlich auch die Strategie eine Rolle, dass du es richtig machst, dass du dich nicht überforderst, nicht unterforderst, ja, dass alles einheitlich in einem gesamten Bild für dich in den Alltag integrierbar ist, dann bist du beständig und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Beständigkeit. Und wenn du dann diese drei Sachen machst, dann hast du ein Ergebnis. Nummer eins, Fettverlust durch dieses leichte Defizit plus, weil du ja deinem Körper Signale gibst, hey, bau mal Muskulatur auf und er hat auch gerade am Anfang verstärkt oder er nimmt diese Signale verstärkt wahr. Das heißt, das Potenzial, dass er dann auch Muskeln aufbaut und du in sogar ein noch größeres Defizit gelangst, ja, weil er für diese neue Muskelmasse viel Energie benötigt, hast du auch einen deutlicheren Fettverlust, wenn du es richtig machst, als eben diese 10-20% bringen würden, weil er vielleicht noch mehr Energie bezieht. So. Und du hast Muskelaufbau trotz Defizit, weil eben Beginner viel Muskelaufbaupotenzial haben. Das heißt, in so einer Skinny-Fett-Situation ist es eigentlich am geilsten, weil man kann mit so einer Strategie richtig krass den Körper von diese Situation auf eine ganz andere switchen. Man muss nicht, wie Leute, die schon mehr Erfahrung haben, immer in eine Richtung gehen. Muss man zwar auch nicht immer, aber sollte man tendenziell. Und das ist eigentlich eine geile Situation. Ja, so, du hast dann Fettverlust und Muskelaufbau und das trotz Defizit. Und ja, wie gesagt, wie schnell man dann die Ergebnisse sieht, kann man leider nicht sagen, weil es so krass von der Genetik abhängt. Aber ich sag dir, wenn du das mal mit einer durchschnittlichen Genetik wirklich 3 Monate beständig machst, wirklich, aber dann, da spreche ich auch wirklich von intensivem, hartem Training. Das funktioniert nicht, wenn du nicht richtig trainierst, weil das Training ist so ein unterschätzter Faktor, wie viel man da falsch machen kann, gerade in der Intensität. Und da geht es wirklich für mich darum, dass du intensiv trainierst. Bei den Trainingsplänen wird so viel Heckmeck gemacht mit Anatomie optimal und lauter diese kleine Sachen, das kann ich irgendwann machen, nachdem ich so am Ende bin von meinem genetischen Potenzial. So, wenn ich das langsam jetzt optimiere oder auch in den letzten Jahren optimiert habe, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du in einer Skinny-Fett-Situation bist und ich sehe das so oft, dass dann Leute im Gym Übungen machen, wo ich mir denke, so wie du gerade in der Situation bist, hast du vermutlich noch nicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr trainiert. Dann mach's dir doch selber leichter, anstatt dich mit komplexen Sachen zu überfordern, wo aber nicht die Leute dran schuld sind, sondern wie das kommuniziert wird, dass jeder das auf einmal machen soll. Und viel, viel wichtiger beim Training ist, dass du einfach richtig intensiv trainierst. Richtig intensive Sätze, kein hohes Trainingsvolumen und dich wirklich jedes Training pusht. Also bei mir ist jeder Satz eklig und das sage ich voll oft und ich filme das ja auch öfter ab. Also jeder Trainingssatz sollte richtig, richtig schmerzhaft sein in der Regel. Ja, also nicht schmerzhaft von den Gelenken auf keinen Fall, sondern von der Muskulatur. Jeder Satz sollte dich schon relativ nah an ein Maximum bringen. Irgendwo zwischen 1 und 3 Reps in Reserve. Und du musst dich einfach mit dem Gefühl anfreunden. Und ich sag dir, umso öfter du das machst, umso besser kannst du dich mit dem Gefühl anfreunden, weil du dich dran gewöhnst. Aber das ist ganz, ganz kritisch. Gerade dann, wenn du deine Körperzusammensetzung verändern willst. Vorletzte Frage. Ist CrossFit effektiv, um Körperfett zu verlieren und Muskeln aufzubauen? Ja, theoretisch schon, aber nicht das Beste, was ich dir empfehlen würde. Aber klar, der Kalorienverbrauch, der ist meist gut, weil es einfach eine intensive Belastung ist, ja oft eine Kombination aus Cardio und dann eher so High-Intensity-Training, aber auch Gewichtheben und so weiter. Aber der Muskelaufbau ist halt nicht optimal, weil du kein ordentliches Tracking vom Training hast. Ja, und das wird auch ein ganz großer Bestandteil von dem neuen Projekt sein, dass ihr das machen könnt, weil ohne das Training richtig zu tracken und dann auch zu überprüfen, wie mache ich Progression und so weiter, da ist es einfach super schwierig für Leute mit einer normalen Genetik, da Muskeln aufzubauen. Und CrossFit ist dann eher das für erfahrene oder genetische Freaks, die halt einfach da Spaß dran haben, weil klar, wenn ich schon eine gute Muskulatur aufgebaut habe und dann ins CrossFit wechsle und mich da wirklich intensiv pushe und so weiter, dann werde ich dann nicht wirklich Muskeln abbauen so. Ich werde aber vielleicht auch nicht wirklich Muskeln aufbauen. Das heißt, wenn dann jemand, der schon viel Erfahrung hat, ins CrossFit wechselt und dann schaut man die Person an und sagt, hey, die ist voll krass in Form, dann liegt es nicht am CrossFit, sondern dann liegt es dran, dass entweder die Person eine krasse Genetik hat oder einfach schon davor sehr, sehr viel Muskelmasse hatte. Wenn du aber natürlich klar irgendwie voll viel Spaß am CrossFit hast, haben wir auch im Coaching öfter mal, dass eine Person sagt, hey, ich will gar keine Trainingsbetreuung, machen wir auch öfter so, wenn es wirklich nur ums Abnehmen oder so geht oder um was anderes, Essverhalten und so weiter, finde ich auch mal voll in Ordnung. Mach das, was dir Spaß macht, dann lieber das, lieber 3-mal die Woche suboptimales CrossFit für den Muskelaufbau, ja, oder nicht so optimales im Endeffekt im Vergleich zum Krafttraining, anstatt dass du dich da 3-mal zum Krafttraining quälst, dir das gar keinen Spaß macht, dann mach erstmal das, was dir Spaß macht und dann kann mit der Zeit noch ans Optimieren gehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht optimal und meiner Meinung nach so die größten Fehler, wenn es um Muskelaufbau geht, was die meisten machen, ist erstens kein ordentlicher Trainingsplan, also irgendwas mit viel zu viel Volumen, viel zu vielen Übungen, komplexe Übungen und so weiter. Also einfach kein ordentlicher, simpler, guter, strukturierter Trainingsplan, der auch effizient ist. Effizienz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin meistens reines Krafttraining, 40, 45 Minuten im Gym. Klar, ich bin schon manchmal auch länger, wenn irgendwie Freunde da sind und ich ein bisschen mich unterhalte oder so, aber ein effektives Training dauert nicht lange, selbst wenn man schon, wie ich dann, eigentlich auch viel Volumen handeln kann, weil man schon lange trainiert. So, und klar, ich trainiere schon ein bisschen mehr auch pro Woche, also 5 Einheiten. Und klar, wenn ich dann nur 3 hätte, wären die auch länger. Aber also wer 4-5 Mal die Woche 2 Stunden im Gym verbringt mit auch Sätzen aktiv und so weiter, der macht definitiv was falsch. So. Nummer 2, kein gutes Kalorien- und Protein-Setup inklusive Strategie und da auch Stichwort Beständigkeit. Also Strategie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Kalorien und Protein berechnen, das ist kein Hexenwerk. Ja, man kann schon ein bisschen was falsch machen, aber es ist, finde ich, jetzt nicht so das Hexenwerk. So, da gibt es viele gute Rechner und da ist dann bei den meisten Leuten, wenn die das machen, nicht so das Problem, dass sie vielleicht die Kalorien falsch berechnet haben, sondern Stichwort Beständigkeit, dass die Strategie nicht passt, ja, dass einfach, wie ich da herangehe, dass das nicht passt, so. Und das ist, kann ein ganz großer Fehler sein, wenn die Beständigkeit nicht passt. Und wie vorhin schon gesagt, eben kein Tracking vom Training, wenn das nicht dabei ist. Logischerweise ist dann extrem schwierig, Muskeln aufzubauen, weil ich eben nicht weiß, woran orientiere ich mich, mache ich überhaupt Fortschritte und so weiter. Aber wie gesagt, das werde ich dann auch für euch lösen. Und jetzt die letzte Frage für heute. Gibt es Kooperationen, die du sehr gerne noch hättest? Wenn ja, welche? Vermutlich kein Geheimnis, Froster, ganz easy. Und wieso, denke ich, wissen die meisten auch. Also im Coaching habe ich einen Froster-Guide, wo ich Froster-Lebensmittel mal in einem kompletten Dokument aufgelistet habe, wie ich die empfehle. Also was so ein bisschen habe ich die einkategorisiert, weil die haben in der Regel auf 100 Gramm haben die so zwischen 80 und 110 Kalorien. Das heißt, selbst wenn man da eine ganze Packung isst, ist dann meistens irgendwo bei 500, 600 Kalorien maximal. Dann noch ein bisschen Gemüse dazu, vielleicht, wenn es zu wenig Protein hat, was aber auch oft nicht der Fall ist, noch irgendwie eine schnelle Proteinquelle dazu. Gibt es ja Erbsengeschnetzeltes von der Koro, könnt ihr benutzen. Oder ihr macht 2 Eier drüber oder irgendwas anderes, noch ein bisschen Erbsen dazu. Es ist so geil, weil es ist so praktisch, es geht so schnell, es ist günstig. Die Packungen, klar, die sind ein bisschen teurer geworden, aber kostet, glaube ich, so 4 plus minus 1 Euro, je nachdem, ob man es irgendwie im Angebot kauft oder wo man es kauft. Aber um die 4, 5 Euro maximal für ein Essen, sind geile Zutaten, keine Zusatzstoffe, auch wenn es nicht problematisch wäre, aber ich finde es doch schöner, wenn eine Mahlzeit ohne Zusatzstoffe ist und es einfach geile Produkte, es schmeckt richtig gut, es gibt eine riesen Auswahl. Ich finde einfach das Konzept von Froster ist geil und ihr seht schon, wer nicht drüber redet, also ich feiere wirklich diese Brands so krass, obwohl ich da keinen Cent von denen bekomme. Und ja, deswegen, das wäre eine Kooperation, wo ich glaube, auch jeder wüsste, da stehe ich so krass dahinter und das ist für mich immer wichtig. Ihr wisst, ich habe ja zwei feste Partner, so auf Instagram und hier im Podcast, Monotrition und die Coro Drogerie. Und diese Produkte nutze ich eigentlich, ich nutze beide Produkte oder beide Marken täglich. So. Und das wäre für mich auch relevant, weil ich werde nie irgendwas bewerben, wo ich nicht dahinter stehe. Das mache ich nicht und ich bewerbe eigentlich auch nur was, wo ich wirklich sage, da wenn ihr da Geld rein investiert, das hat auch einen Mehrwert für euch. Weil ich finde, das muss man auch immer berücksichtigen, alles kostet Geld. Und ich weiß, dass viele, die zuhören, logischerweise auch nicht ein unbegrenztes Budget haben. Das ist normal, dass man nicht, niemand hat so ein unbegrenztes Budget auch für so Haushaltskosten wie Lebensmittel, Supplemente und so weiter. Und deswegen finde ich halt Froster, das erfüllt alle Kategorien. Es ist bezahlbar, es ist geil von der Qualität, es schmeckt gut, es ist funktional, das hat alles drin. Ja, deswegen kein Problem, Froster für die kostenlose Werbung. Ist definitiv eine Kooperation, die ich sehr, sehr gerne hätte. Vielleicht irgendwann, wenn der Podcast noch ein bisschen mehr Reichweite hat, als er jetzt zum Glück eh schon hat, weil die haben da, glaube ich, eher so wirklich große Kooperationspartner, Knossi und so weiter, also so richtig bekannte Leute. Aber who knows, vielleicht irgendwann. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Nächste Folge wird dann vermutlich wieder ein Themen-Podcast werden. Weiß ich aber noch nicht 100%, deswegen schaut auf Instagram vorbei in der Story, dann könnt ihr mir da Fragen stellen. Habe jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil jetzt ist gleich in 20 Minuten kommen meine Jungs, Bundesliga letzter Spieltag, deswegen muss ich jetzt hier auch zum Ende kommen und sag nur am Schluss, ich freue mich immer, wenn ihr den Podcast abonniert, machen viele nicht, die Podcast-Folgen hören, aber das hilft mir einfach extrem weiter, dass der Podcast wächst und ganz, ganz wichtig, den Podcast bewerten und auch teilen. Wir waren ja letztes Jahr in den Top 1% der meistgeteilten Podcasts weltweit und das ist nur, weil ihr das macht und nur so wächst der Podcast, weil ich bewerbe den nicht irgendwie irgendwo anders, keine Ahnung. Man findet den nur, wenn man wirklich den Podcast teilt, weil über die Spotify-Suchfunktion, da ist der Podcast einfach, da geht er so ein bisschen unter, weil es mittlerweile so viele Podcasts gibt. Und deswegen, wenn ihr mir irgendwie helfen wollt, dann überteilen und bewerten. Und ja, ich würde sagen, genießt den Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.